Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, diese Woche wollen wir über transatlantische Beziehungen sprechen und über das größte Förderprogramm, das es jemals gab. Was ist es?
Der Marshallplan.
Richtig, genau. 1000 Punkte für den Kandidaten. der Marshallplan, ein wirklich gigantisches Entwicklungsprojekt. Was verbindest du denn, wenn du an Marshallplan denkst, vor allen Dingen?
Also ich würde sagen, das ist so der Grundstein der deutsch-amerikanischen Beziehungen, also einer neuen Ära in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und natürlich auch so Nukleus unseres Wirtschaftswunders.
Absolut, also für mich ist der Marshallplan auch so ein Riesending und das sehr, sehr viel ins Rollen gebracht hat. Du sagst es, das Wirtschaftswunder, und wir haben dem ganz, ganz viel zu verdanken. Aber nicht nur wir hier in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und wusstest du, dass es quasi eine Nachfolgestiftung des Marshallplans gibt?
Also ich wusste, dass es immer noch Mittel gibt, die ursprünglich aus dem Marshallplan stammen, dass das auch weitergeführt wurde. Aber dass es so eine große Stiftung noch gibt, das wusste ich nicht, bis sie bei uns in Form einer Vertreterin zu Gast im Haus der Unionsstiftung war.
Genau, bei uns war Sudha David Wilp. Sie ist Direktorin des Büros des German Marshall Fund of the United States. Da steckt das Wort Marshall Fund, also Marshall, mit drin. Und ich fand die Geschichte mega interessant. Also der Marshall Fund ist ein Projekt, das aus Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern hat die deutsche Bundesregierung mehrere hunderte Millionen in eine Stiftung gesteckt, eine amerikanische Stiftung. Und verschiedene Kanzler später, also Helmut Kohl, Angela Merkel, haben auch immer wieder was dazugegeben. Und diese Stiftung kümmert sich heute um Demokratie in Europa, um Völkerverständigung, um transatlantische Beziehungen. Aber was sie alles genau machen, das erklärt uns Sudha David Wilp. Sie war nämlich hier bei uns in der Stiftung, hat den Marshall Fund vorgestellt. Und ich habe mit ihr über diesen Fund, über ihre Arbeit gesprochen und über die transatlantischen Beziehungen. Das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Ja, mir gegenüber sitzt die Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States. Ein riesengroßer Begriff, und die meisten werden mit diesem Begriff vielleicht auch gar nichts anfangen können, aber Marshallplan, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Hallo Frau David Wilp, herzlich willkommen in Saarbrücken, und vielleicht können Sie uns mal verraten, was denn eigentlich der German Marshall Fund of the United States genau ist.
Herr Holl, vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich ein Vergnügen, hier in Saarbrücken zu sein, bei der Unionsstiftung. Ja, das German Marshall Fund of the United States ist die Stiftung, wo ich arbeite. Und unser Hauptsitz ist in Washington, D.C. Dieses Jahr feiern wir unser 50. Jubiläum. Und das ist auch gleichzeitig der 75. Jubiläum des Marshallplans. Und wir sind sozusagen ein Living Testament für den Marshallplan. Damals hat Chancellor Willy Brandt in 1972 eine Rede bei Harvard gemacht und hat ein Geschenk an die amerikanische Bevölkerung gegeben für den Marshallplan, für die Hilfe, amerikanische Hilfe an Europa in der Nachkriegszeit, in einer Periode von viel Not in Europa. Unser Gründer, Dr. Guido Goldman, der auch bei Harvard Universität ein Professor war, hatte die Idee, eine amerikanische Stiftung unabhängig zu gründen. Und unser Hauptmandat damals und bleibt auch heute ist, die transatlantische Beziehung zu stärken.
Okay, also der German Marshall Fund ist sehr, sehr eng verknüpft mit dem Marshallplan. Das Geld eigentlich für diese Stiftung wurde gegeben aus Dankbarkeit eben für den Marshallplan, für die Hilfen, die Deutschland und Europa dafür bekommen hat. Gestiftet aber von einem deutschen Kanzler und auch viele weitere Regierungschefs, Kohl, auch Angela Merkel, haben dann nochmal etwas in diesen Marshall Fund hineingestiftet. Aber was heißt das denn konkret für die Arbeit, wenn das eine deutsche Stiftung ist oder dass das Geld aus Deutschland kommt? Ist der Marshall Fund, sind Sie dann vor allen Dingen auch in Deutschland selbst tätig?
So, wir sind sehr wichtig zu merken, eine amerikanische Stiftung. Mhm. Und wir sind, wie gesagt, unsere Wurzeln sind natürlich wegen der Großzügigkeit von der deutschen Regierung. Aber mittlerweile, unsere Unterstützung kommen von verschiedenen Quellen, verschiedene Regierungen, zum Beispiel die schwedische Regierung, die japanische Regierung, die amerikanische Regierung und auch private Stiftungen, wie zum Beispiel die Robert Bosch Stiftung mhm. und so weiter. Und natürlich, unsere Footprint ist sehr groß in Europa. Wir haben 7 Büros hier und Berlin ist einer unserer größten Büros. Und natürlich für uns ist die deutsch-amerikanische Beziehung auch zentral zu für Amerika und Europa. Und wir glauben auch, wie den Marshall-Plan, dass eine starke Europa ist in der Interesse für die USA. Und ich denke, das ist, was wir auch zum Beispiel bei der German Marshall Fund widmen.
Das heißt, es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht vor allen Dingen auch um Europa und um die Demokratie und die transatlantischen Beziehungen zu stärken. Ist das so korrekt?
Ganz genau. Und okay. Ich denke, wir sind eine hybride Organisation. Wir arbeiten als Denkfabrik, wo wir Außen- und Sicherheitspolitik analysieren. Okay. Okay. Aber wir machen auch viele Programme, wir machen viele Netzwerke, Bridge-Building für beide Seiten der Atlantiks, wo wir zum Beispiel junge Entscheidungsträger zusammenbringen, Politiker zusammenbringen, Journalisten zu bringen und wo wir so offene Forum ermöglichen können, um zu diskutieren über, was sind die Herausforderungen heutzutage für Europa und Amerika, sei das die Demokratie zu stärken von innen, aber auch gegenüber externen Akteuren wie Russland und China oder auch zum Beispiel, wie kann mit der Klimawandel, wie können wir zusammenarbeiten bei dieser großen Herausforderung auch.
Ja, jetzt habe ich gesehen, also Sie haben angesprochen, Führungskräfte werden gezielt gestärkt. Ich habe gesehen, dass Annalena Baerbock und Cem Özdemir, zwei unserer aktuellen Minister.
Genau, und auch, nicht nur für die Grünen, auch andere Parteien.
Genau, die sind mir so beim ersten Überfliegen der Liste sind die so rausgesprungen, die beiden Namen.
Genau, und vielleicht zu sagen, auch ich sitze jetzt hier in Saarbrücken, auch Emmanuel Macron ist ein ehemaliger Alum von uns.
Okay, also Sie sind auch wirklich da gut vernetzt, beziehungsweise die bei Ihnen durch die Schule gegangen sind, sozusagen, sitzen jetzt in Europa. In hohen Positionen. Aber vielleicht können Sie auch noch mal auf die Projekte eingehen. Ich habe auch gesehen, es gibt viele Projekte auf dem Balkan beispielsweise. Wie sieht denn da zum Beispiel so ein Projekt aus, das Sie unterstützen?
Genau, ich denke auch, wie gesagt, am Anfang waren wir auch mehr ein Institutionen, wo wir Geld für verschiedene Stiftungen gegeben haben, um Projekte zu fördern innerhalb Europa oder auch, wie kann man Ideen austauschen zwischen Europa und in die USA. Aber natürlich nach der Mauerfall haben wir auch natürlich gesagt, okay, ein Europa zu machen, das whole and free ist, die Arbeit ist noch nicht fertig. Und wir haben auch Projekte in den Balkanländern, auch zum Beispiel in Weißrussland und auch in Ukraine zurzeit, um die Zivilgesellschaft zu stärken, weil Demokratie ist natürlich unser großes Ziel für beide Seiten der Atlantik, weil ich finde, wie Präsident Biden sagt zum Beispiel, wir sind zurzeit in einem Weltkampf zwischen autoritären Akteuren und Demokratie. Sorry for my German there.
Kein Problem. Das wäre jetzt vielleicht auch ein guter Aufhänger, um mal über die Frage zu sprechen, was man denn eigentlich wirklich unter Demokratie auch versteht oder unter einer starken Zivilgesellschaft. Da gibt es ja sicherlich ganz unterschiedliche Ansichten, auch innerhalb der Länder. Ich glaube, in den USA ist im Moment auch großer Kampf darum, was heißt denn Demokratie, wofür steht die Verfassung? Sind das Konflikte, die Sie in Ihrer Arbeit auch erleben, dass Sie, wenn Sie sagen, Sie sind auf dem Balkan, in Weißrussland, aber auch in der Ukraine, dass Sie dort hingehen und sagen, wir möchten gerne Demokratie fördern und haben eine Idee, eine Vorstellung, wie das aussehen soll und dann vor Ort sagen die Leute, aber nee, das wollen wir gar nicht. Also gibt es solche Konflikte in Ihrer Arbeit?
Ja, und natürlich zum Beispiel unsere Arbeit in Weißrussland ist natürlich jetzt, wir könnten nicht so aktiv sein wie vor ein paar Jahren und es gibt andere closed spaces, wo wir arbeiten. Aber ich denke, wenn man denkt über die Demokratie, auch zwischen Europa und in den USA, gibt es nicht Differenzen, aber andere Ideen von Demokratien, aber der Basis bleibt gleich. Mhm. Die Werte zum Beispiel von Schutz von Minderheiten, Rechtsstaatlichkeiten, Freiheit, die sind Sachen, was eigentlich für beide Seiten des Atlantiks ewig sind und man würde nicht darüber streiten.
Ja. Warum glauben Sie, dass denn insbesondere auch die transatlantischen Beziehungen so wichtig sind, um Themen wie eben auch Freiheit und Demokratie zu stärken? Warum ist der Blick über den Atlantik so essentiell?
Es gibt praktische Gründe dafür, zum Beispiel zusammen Europa und die USA sind große Handelspartner. Ja. Wenn es geht um GDP, zum Beispiel Bruttoinlandsprodukte, zusammen machen wir große Volumen zum Beispiel. So, es gibt kulturelle Verbindungen, aber vor allem, ich denke, wenn es geht um Werten, ich denke, wenn nicht Europa oder wenn Europa denkt an andere Partners, wenn nicht die USA, dann wer umsonst? Ja, ich meine, nur zusammen könnten wir diese große Herausforderung, die auch transnational sind zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Klimawandel, und wir werden sicherlich auch zukünftige Pandemien auch erleben. Auch Migration ist etwas, was Europa und die USA beide konfrontieren. So, ich glaube, zusammen kann man Lösungen finden. Auch diese, wenn man denkt zum Beispiel an Pfizer und BioNTech, das ist ein schönes Beispiel dafür, was wenn es geht um transatlantische Zusammenarbeit.
Jetzt habe ich auf der Homepage des German Marshall Funds auch gesehen, dass viele der Programme sich insbesondere an junge Menschen richtet. Also häufig ist dann so 30 oder 35 die Grenze, bis wohin man sich bewerben kann. Also ich würde bei manchen Dingen schon fast rausfliegen, was ich sehr schade finde. Aber gut,
join the club, Harold.
Ja, genau. Aber also ich finde das oft, also ganz abgesehen von meiner Position, finde ich das natürlich toll, dass sie insbesondere junge Menschen unterstützen wollen. Stellen Sie denn fest, dass es heute gerade bei jungen Menschen auch schwierig ist, transatlantische Beziehungen als etwas Wertvolles überhaupt darzustellen? Also hat sich da was geändert?
Ja, ich glaube, ich meine, in der Vergangenheit es gibt immer Nostalgie über die transatlantische Beziehung, besonders zwischen Deutschland und Amerika natürlich, wegen des Marshallplans, die Luftbrücke, so viele Beispiele, wo Deutschland ist dankbar für Amerikas Rolle in Europa. Und auch heutzutage gibt es auch natürlich diese Sicherheitsgarantie und NATO. Aber ich glaube, für junge Leute, sie haben nicht diese Erinnerung von 89. Und für die junge Generation, für beide Seiten des Atlantiks, ist zum Beispiel die Finanzkrise von 2008 viel mehr prägnanter. Und jetzt auch natürlich Covid zum Beispiel. Ich denke, wir müssen auch pragmatisch, natürlich ist Emotion wichtig für eine Beziehung, aber man muss auch pragmatisch sein und denken, wie gesagt, die transatlantische Beziehung hat Wirkung für Herausforderungen an beide Seiten des Atlantiks. Und wir müssen das ein bisschen klar machen für die junge Generation, dass eine Partnerschaft macht auch Sinn für deren Zukunft.
Jetzt lassen Sie uns doch mal wirklich auf dieses Programm, mit dem alles angefangen hat, auch schauen. Der Marshallplan, vor 75 Jahren ins Leben gerufen worden, hat Europa aus dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges wieder geholfen, herauszukommen. Es war ein riesiges Aufbauprogramm. Das ist die europäische Sicht. Wie wurde der Marshallplan denn eigentlich in den USA bewertet? Also wie ist die amerikanische Perspektive auf diesen Plan?
Ich meine, es war auch wahrscheinlich nicht so einfach für Präsident Truman und Secretary Marshall damals. Ich glaube, die Politiker in den USA, auch vom Capitol Hill, mussten auch ins Land gehen und die amerikanischen Wähler überzeugen. Warum ist das so wichtig, diesen Marshallplan? Natürlich gab es auch viel Sympathie für Europa damals, weil man hat auch die Bilder gesehen mit Hungersnot und Kälte zum Beispiel überall in Europa. Aber ich glaube, für Amerika war es so eine Art auch zu schützen vor zukünftigen Konflikten. Man wollte nicht unbedingt wieder reingehen in einen dritten Weltkrieg. Und man hat auch damals auch gesehen, dass es war auch natürlich Anfang der Kalten Krieg. Und ein starker Europa war auch wichtig gegenüber den Sowjetunion damals. Ja. Obwohl, ich glaube, Stalin hat auch ein bisschen Funding damals bekommen von dem Marshallplan. Und so, es gibt das und natürlich Europa war auch ein Markt für amerikanische Produkte. Aber ich denke, diese sozusagen diese Interesse war nicht bösartig. Es war gut gemeint und strategisch und es gab auch die langfristige Sicht zu sehen, dass diese Investment wird uns profitieren, nicht nur für die Europäer, aber auch für die USA.
Mhm. War es denn aus heutiger Sicht betrachtet, also hat es sich denn auch gelohnt, den Marshallplan aufzulegen oder ist das eher eines der Hilfsprogramme, die, wo man sagt, naja, war nett gedacht, war gut gemeint, aber hat sich nicht wirklich gelohnt oder wie wird's bewertet?
Ich denke schon. Ich denke, der Marshallplan hat sozusagen der Basis oder der Grundlage gegeben, zum Beispiel für die EU auch und für NATO. Mhm. Ja, und das war auch wichtig. Diese Institutionen sind auch wichtig. Ich glaube, der Marshallplan alleine würde nicht erfolgreich sein ohne diese Sicherheitsgarantie von NATO und auch natürlich, dass die EU auch eine Institution war für die Zusammenarbeit für Europäer. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, ein starker Europa ist auch in der Interesse von Amerika.
Jetzt gibt es ja alternative Programme, die ähnlich gedacht sind. Beispielsweise, also ich nehme jetzt mal ein komplett anderes Beispiel, die neue Seidenstraße. Ein riesiges Investitionsprogramm, das China weltweit initiiert, insbesondere auch in afrikanischen Ländern. Und da wird ja auch oft der Vergleich gezogen zum Marshallplan. Aber wo ist denn der fundamentale Unterschied zwischen einem Programm wie der neuen Seidenstraße und der Idee des Marshallplans?
Das ist sehr schwer auf Deutsch zu ausdrücken, aber ich werde versuchen. Ich glaube, der Unterschied ist, China ist ein Markt, wo es gibt keinen Respekt vor Menschenrechten zum Beispiel. Mhm. Und es ist fast ein bisschen eine Art von Geschichte von der Vergangenheit. Also ist es etwas in der Vergangenheit sehr merkantilistisch, wo man nutzt diese Partnerschaften auch natürlich nur für die Vorteile für China. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele Länder zurzeit, wo die auch ein bisschen Regrets haben, dass sie haben erlaubt, China zu investieren in kritische Infrastruktur. Mhm. Auch zum Beispiel Sri Lanka ist auch ein Land, zum Beispiel, wo es gibt dieses Gefühl. Und den Marshallplan wiederum, natürlich war natürlich die Interesse von Amerika, aber es hat natürlich Frieden in Europa gebracht. Es hat Industrie wieder ein neues Leben gegeben in Europa. Es gab mutual benefits für beide Seiten. Ja. Ich weiß nicht, ob die Belt and Silk Road bilanziert ist in dieser Hinsicht.
Ja, es ist nicht ausgeglichen,
ja,
sondern
ausgeglichen, genau.
Eher nur gereicht nur China zum Vorteil, ja. Nicht den Ländern, in die investiert wird. Jetzt gibt es ja gerade auch im Blick auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine, Russland hat Ukraine überfallen, es herrscht Krieg und jetzt wird schon über einen Wiederaufbauplan gesprochen, wie man die Ukraine wieder, die Wirtschaft wieder beleben kann, die Zivilgesellschaft auch wieder aufbauen kann. Wird es einen Marshallplan 2.0 geben? Und welche Rolle spielt denn vielleicht auch der German Marshall Fund dann in diesem neuen Fonds?
Das German Marshall Fund natürlich kann Ideen geben und kann Leute, Entscheidungsträger zusammenbringen, um einen neuen Marshallplan zu berufen für die Ukraine. Aber letztendlich, ich glaube, die Amerikaner werden eine Rolle spielen, aber ganz offen. Ich glaube, Washington hofft, dass Europa eine große Rolle spielen wird und sozusagen federführend sein wird für diesen Plan. Wenn man guckt jetzt zum Beispiel für die Unterstützung für Ukraine, die USA gibt doppelt so viel als die EU-Institutionen und die EU-Länder zusammen. Und ich glaube, das ist nicht nachhaltig und die Europäer wissen das auch. Und ich glaube, wenn es gibt hoffentlich ein Ende zu diesem Krieg. Und wenn es gibt die Wiederaufbau, es ist in die Interesse auch von Europa, dass es gibt eine starke Ukraine, nicht nur auf dem Battlefield, aber auch mit der Wirtschaft.
Das heißt, Europa sollte sich dann noch mehr einbringen, auch finanziell, um die Ukraine jetzt zu unterstützen, aber auch dann beim Wiederaufbau.
Ich glaube schon. Ich glaube, die USA wird immer eine Rolle spielen, aber ich glaube, Washington möchte natürlich, dass Europäer mehr Macht in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
Sollte es denn auch andere Länder oder Regionen in der Welt geben, die von einem Marshallplan 2.0 oder wie man auch immer das nennen möchte, dass sie davon profitieren sollen? Und worin unterscheiden oder würde sich denn ein neuer Marshallplan denn von aktuellen Hilfsprogrammen und Entwicklungsprogrammen denn unterscheiden? Also was wäre denn der Unterschied?
Der Marshallplan war sehr einzigartig, auch wegen der die Innovation hinter diesem Plan, die langfristige Sicht von diesem Plan, aber auch natürlich diese Sicherheitsgarantie. Und das wird auch eine Rolle für die Ukraine spielen, weil es wird sehr schwierig, Geldgeber oder Privatgeldgeber und Investitionen zu holen, wenn es gibt Krieg und Konflikt. Man muss Stabilität haben, um die Investment zu holen. Und ich glaube, andere Länder auch, zum Beispiel Afghanistan oder auch Konfliktregionen in the Global South, man braucht natürlich Rechtsstaat und Demokratie gleichzeitig, um diese Investitionen zu fordern.
Frau David-Will, wenn ich mehr wissen will über den Marshallplan, den German Marshall Fund of the United States und die vielen Programme, die Sie anbieten, wo finde ich dann mehr Informationen?
Vielen Dank, Herr Hall. Ich meine, am einfachsten ist der Webseite www.gmfus.org und wir haben auch ein Channel on YouTube and you can find us on Instagram and other social media channels. Aber das wäre wahrscheinlich die klügste Weg, uns zu finden.
Okay, also wer sich für den German Marshall Fund interessiert und Interesse hat an den vielen, vielen Programmen oder auch gerne einer der Alumni werden möchte, einfach auf die Seite gehen. Findet ihr in den Shownotes, werden wir auf jeden Fall verlinken. Frau David-Will, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie hier in Saarbrücken waren. Danke, dass Sie uns über Ihre Stiftung aufgeklärt haben, über den Marshall Fund. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht sprechen wir nochmal, wenn dann wirklich ein neuer Marshall Fund ein Marshallplan für die Ukraine aufgelegt wird. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Suda David-Wilp vom German Marshall Fund of the United States zu Gast im Gespräch ja über den Marshall Fund und über die transatlantischen Beziehungen Deutschland und Amerika und wo es in Zukunft noch hingehen könnte. Und wenn ihr auch einen Gast habt, den ihr unbedingt mal bei uns im Interview hören wollt oder ihr ein Projekt habt, das ihr spannend findet, über das ihr gerne mehr wissen wollt, schreibt uns. Wir sprechen mit den Leuten, die ihr uns empfehlt und das hört ihr dann in Politik auf den Punkt gebracht. Die nächste Folge ganz bald wieder. Bis dahin, ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.